Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf der Leseinsel. Um uns herum tobt es, aber wir können uns hier konzentrieren. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung des Kirchenkreises Leipzig und der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, die in Wittenberg beheimatet ist, direkt neben der Schlosskirche, damit Sie sich so ungefähr ein Bild machen können. Mein Name ist Alf Christoffersen, ich bin dort tätig im Bereich Theologie, Politik und Kultur. Und zu diesem Bereich gehört auch der Gegenstand, den wir heute hier verhandeln. Ich darf ganz herzlich Frau Sabine Kramer begrüßen, die Pfarrerin ist an der Marktkirchengemeinde in Halle und eine sehr umfangreiche Studie vorgelegt hat, die sich mit Katharina von Bora beschäftigt. Der Titel lautet Katharina von Bora in den schriftlichen Zeugnissen ihrer Zeit. Sie müssen sich den Titel nicht aufschreiben. Wir haben hier vorne auch entsprechende Blätter, wo die konkreten Angaben auch noch einmal vermerkt sind. Wir beide werden unterbrochen von dem wunderbaren Saxophon und abgerundet auch durch ihr Spiel, jetzt so ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit haben, uns mit Katharina von Bora zu beschäftigen. Und die Frage, die ich zu Beginn habe und die eine kleine Einstiegsmöglichkeit darstellen soll, ist, wie sehen Sie es mit dem Film Katharina von Bora? Den werden einige von Ihnen wahrgenommen haben neulich im Fernsehen. Was sagen Sie als Expertin?
Ja, den Film zu Katharina von Bora. Ich darf Sie auch noch einmal herzlich begrüßen, verehrte Damen und Herren, und freue mich über Ihr Interesse an dem Buch und an dieser faszinierenden Person. Sie wurde erstmals in einem Spielfilm dargestellt. Es hat ja bislang einen Dokumentarfilm über sie schon gegeben, nun den ersten Spielfilm. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Film in der ARD gezeigt wurde, zur besten Sendezeit, zur besten Möglichkeit, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer diesen Film wahrnehmen. Ein Spielfilm und auch ein Roman spüren sich immer in das hinein, wie es gewesen sein könnte, wie es sich angefühlt haben könnte. Und dieser Aufgabe ist auch der Film verpflichtet gewesen. Mein Buch tut etwas anderes. Es hält das fest, was man sagen kann. Und das ist so etwas wie ein Gerippe. Und dieser Spielfilm gibt das Empfinden, das Fleisch dazu.
Darf ich Sie mal kurz fragen, wer von Ihnen hat den gesehen? Müssen wir aufzeigen? Ja. Das ist schon erstaunlich. Das ist doch
allerhand. Das ist sehr gut. Ja. Mhm. Es ist gut gewesen, sich über Katharina an das Ganze der Reformation und der Gestalt Luthers anzunähern. Ein Reformationsfilm, der ohne Thesenanschlag auskommt, ohne hier stehe ich und kann nicht anders und der den Blick über Katharina auch auf Luther richtet. Katharina ist so dargestellt, wie viele ihrer schriftlichen Zeugnisse sie auch wiedergeben, als eine selbstbewusste, als eine bodenständige und zugleich als eine wagemutige Frau. Und dann kommt natürlich etwas dazu an Empfindungen und Gefühlen, was ein Spielfilm braucht, um ein Spielfilm zu sein, und was in den Bereich der, ja, der Emotionen zählt.
Das Ganze wurde ja nicht richtig in Wittenberg gedreht.
Nee.
Also ein bisschen konstruiert ist die Sache natürlich, aber wir können uns ein Bild machen. Sie waren vielleicht auch schon in dieser Rotunde, die es jetzt in Wittenberg gibt, dieses Panorama, 360-Grad-Panorama, das ist auch so etwas, wo Assisi, der Künstler, versucht einfach uns das zu ermöglichen, diesen 500 Jahre Zeitgraben zu überbrücken, um einen Eindruck zu bekommen von dem, wie es gewesen sein könnte.
Der Eindruck der Zeit geht nicht über wenige Brieffragmente, die wir haben, oder Briefausschnitte, sondern der geht über ein Empfinden, wie der Alltag in der damaligen Zeit war, wie Katharinas Alltag gewesen ist, welche Entscheidungen sie treffen musste, wie sie das Schwarze Kloster leiten und als Wirtschaftsverantwortliche führen konnte. Und so etwas ist sehr gut dort gezeigt.
Nun haben Sie in Ihrer Arbeit hier vor allem die Briefe in den Mittelpunkt gestellt und versucht, sie zu rekonstruieren, soweit es möglich ist. Und nun ist es ganz eigentümlich, dass es kaum Überlieferungen gibt im Hinblick auf die Briefe, die Katharina von Bora selbst geschrieben hat. Und mich würde mal sehr interessieren, woran liegt das eigentlich? Denn sie hat nachweislich doch eine ganze Reihe verfasst. Warum sind die alle nicht mehr da?
Luther selbst war der größte Briefvernichter der Briefe, die seine Frau ihm geschrieben hat. Er hat geklagt und gejammert, dass in seiner Studierstube die Blätter von den Tischen und von den Bänken und von den Stühlen rechts und links runterfallen und er es gar nicht schafft, diese ganzen Blätter und Briefe zu bearbeiten. Luther selbst hat sich nicht darum gekümmert, etwas aufzuheben und hat natürlich auch die Briefe seiner Frau an ihn nicht aufgehoben. Die Briefe, die wir von Luther haben und auch die Briefe, die Luther an andere geschrieben hat, auch an Katharina, die sind an uns gekommen, weil andere Menschen die aufgehoben haben. Denn alles, was Luther geäußert hat, war von allerhöchstem Interesse. Und wer einen Lutherbrief ergattern konnte, hat ihn gut festgehalten, hat ihn häufig abgeschrieben, hat ihn manchmal auch verkauft. Ein Lutherbrief war auch schon zur Lutherzeit etwas finanziell Einträgliches. Oder hat ihn für das persönliche Erinnern aufbewahrt. Ganz anders war das bei Katharinas Briefen. Für diese hat sich zu Katharinas Lebzeit niemand interessiert. Natürlich, Luther hat sie gelesen, aber danach waren sie ihm auch egal. Bloß es gab keine Sammler, die Katharinas Briefe aufbewahrt hätten. Deswegen haben wir nur 9 Briefe von ihr. Sie hat mindestens 5-mal so viel an Luther geschrieben. Das kann man durch verschiedene Hinweise zusammenstellen. Und diese 9 Briefe hat eben nicht Luther aufbewahrt, sondern die hat sie an Fürstenhäuser geschrieben, nach Luthers Tod, mit der Ausnahme von einem. Und die wurden dort ordentlich abgeheftet. Kanzleien und Studier- und Bürostuben haben immer schon abgeheftet und deswegen sind sie uns überhaupt überliefert. 200 Jahre lang nach Katharinas Tod hat sich niemand für Luthers Gattin interessiert. Das begann erst dann.
Und ist das etwas, was Katharina von Bora teilt als Schicksal mit anderen Frauengestalten der Zeit? Ist das Material da auch so dünn?
Das Material für Katharina ist zwar dünn, aber für eine Frau der Reformationszeit ist es wiederum sehr umfangreich. Wenn ich jetzt Katharina von Bora vergleiche mit ihrer Nachbarin Katharina geborene Krapp, verheiratete Melanchthon, dann sehe ich da auf eine Überlieferung von 3 Briefen. Und auch die sind nur da, weil sie an die fürstliche Kanzlei geschickt hat und sie dort aufbewahrt wurden. Und bei anderen Nachbarinnen und Zeitgenossin Katharinas sieht es noch viel dünner aus. Wir haben keine Briefe von Walpurga Bugenhagen, wir haben keine Briefe von Elisabeth von Meseritz Kruziger, wir haben keine Briefe von Katharina Jonas und auch Sie haben Briefe geschrieben.
Aber wir haben jetzt ja, das haben Sie alles zusammengestellt, unglaublich viele Zeugnisse, die Rückschlüsse ermöglichen, sodass wir uns doch ein relativ sicheres historisches Bild von Katharina machen können.
Wir haben von Luther 3600 Briefe erhalten. Und wenn man die alle durchschaut, dann findet man in 500 von diesen 3600 häufig sehr kleine Hinweise am Briefschluss von oder an Katharina oder über sie. Zum Beispiel schreibt Luther an seine Freunde, Katharina hat heute Morgen Bier gebraut oder Katharina wird bald niederkommen oder Katharina ist schon vor Sonnenaufgang in ihre Ländereien gefahren und achtet darauf, dass die Dienerschaft ordentlich arbeitet. Wir haben die Briefe, wir haben Tischreden.
Ja.
Es wurde alles, was Luther gesagt hat, mitgeschrieben. Von Studierenden, von Magistern und aus Versehen, möchte ich fast sagen, hat man auch manchmal etwas mitgeschrieben, was Katharina gesagt hat, ohne dass man das beabsichtigt hat. Ja. Sodass wir von den 6400 Tischredenabschnitten, die erhalten sind, diese Mitschriften, immerhin in knapp 200 Hinweise haben, Katharina hat sich zu Wort gemeldet, sie hat einen Einwurf gemacht, sie hat Folgendes bei Tisch gesagt. Das sind die Hauptquellen und dann gibt es noch einige kleine Nebenquellen.
Soweit die Quellenfrage und jetzt möchte ich gern mal von Ihnen hören, wie wir uns diese Person vorzustellen haben. Wie groß war sie? Wissen wir was über die Augenfarbe?
Wir kennen sie ja durch die Porträts, die Lukas Cranach von ihr gezeichnet hat. Viele von Ihnen würden sie erkennen, wenn wir Ihnen ein solches Porträt zeigen. Ob sie tatsächlich so ausgesehen hat, wissen wir aber nicht, weil wir müssen sagen, Lukas Cranach hat diese Porträts nicht gemalt, um seinerzeit und der Nachwelt zu zeigen, wie Katharina aussah, sondern er hat damit verbunden, zu zeigen, Luther und Katharina sind rechtmäßig verheiratet. Und deswegen wurden auch immer Porträts von beiden gezeichnet. Relativ kleine, auf der Wartburg, in Wittenberg, auf der Coburg, in Basel, in New York. Überall können Sie kleinformatige Bilder sehen, in Eisleben auch. Und das zeigt, die wurden verschickt ins Deutsche Reich, um zu zeigen, Luther ist rechtmäßig mit einer ehemaligen Nonne, mit dieser da, verheiratet. Und die evangelische Ehe ist etwas Rechtmäßiges, auch zwischen Mönch und Nonne. Nun fragen Sie, wie sie aussah. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen sagen, wie ich sie mir vorstelle. Zur damaligen Zeit waren die Menschen ja kleiner als heute. Man sagt, Luther wäre 1,60 Meter groß gewesen.
Nicht viel. Melanchthon, nicht viel.
Nicht viel. Nein. Melanchthon ganz und gar 1,50 Meter. Und ich stelle mir Katharina auch nicht größer als Luther vor. Sie wird eine zarte Person gewesen sein. Denn die Porträts zeigen doch sie zum Eintritt ihrer Ehe mit einem Schnürleib. Und dort sieht sie zart aus. Vermutlich wird es auch so sein, dass sie etwas schräg gestellte Augen hatte. Das wird ja immer wieder berichtet. Dass sie sächsische Backenknochen hatte, was auch immer das bedeutet. Vermutlich, ich stelle es mir so vor, kein sehr zart, sondern doch irgendwie ein kräftig geschnittenes Gesicht. Die Augenfarbe, weiß ich nicht.
Schwer zu sagen, ja.
Ja.
Ich frage auch deshalb so, weil man ja auch aus diesen Erscheinungsdingen Rückschlüsse ziehen kann, ja. auf den Charakter und die Wesensart. Ja. Wie hat man sie sich denn vorzustellen? Wahrscheinlich sehr resolut, oder? Durchsetzungsstark.
Sie hatte auf jeden Fall sehr viel Mut Entscheidungen zu treffen, deren Folgen nicht abzusehen waren, die sie aber mit ihrem Gewissen so gefällt hat und für die sie dann einstand. Von ihr wird nicht gesagt, was von Katharina Melanchthon gesagt wird, dass sie ebenso wie ihr Mann von einem unschönen Äußeren wäre. Also sie wird nicht hässlich gewesen sein oder unschön. Und man muss auch sagen, in ihrer äußeren Erscheinung hatte sie dann in der Ehe auch die Möglichkeit, sich standesgemäß zu kleiden. Also wir können uns schon eine seriös und auch adlig gekleidete Frau vorstellen. Wie war sie? Sie hat sich getraut, aus dem Kloster zu fliehen, obwohl nicht absehbar war, ob sie wieder eingefangen wird, ob sie von der Äbtissin gestäubt wird, wie es hieß, also geschlagen, ob diese Flucht gelingt und was sie in Wittenberg erwarten wird. Damit war sie schon ziemlich resolut. Sie hat sich in Wittenberg verliebt, nicht in Luther, sondern in einen Studenten. Es hieß, sie sei krank gewesen vor Liebe. Sie sollte dann, als diese Ehe nicht zustande kam, einen 60-jährigen Professor heiraten. Und sie hat gehört, dass dieser als geizig galt und hat gesagt, lieber heirate ich Luther selber als den. Da kann man auch ein wenig auf ihren Charakter schließen. Sie hat sich nicht alles bieten lassen. Sie hatte den Mut, mit Luther die Ehe einzugehen. Und sie hatte sehr viel tatkräftige Gestaltungskraft, um aus diesem, ich möchte mal sagen, verlotterten Klosterhaus ein florierendes Studentenwohnheim und ein florierendes Haus der Reformation in Wittenberg zu gestalten.
Da war ja auch sehr viel an Ländereien plötzlich dabei und wurde dazugekauft, ne? Oder ist das mehr ein Mythos?
Anfangs waren Luthers arme Leute. Luther hat zwar dann auch ein Gehalt bekommen, aber das hat nicht gereicht, um diesen großen Hausbetrieb zu finanzieren. Katharina hat Gärten gepachtet, sie hat Ländereien gekauft, sie hat von Kaufen auf Eigenversorgung der Lebensmittel umgestellt. Wir müssen uns vorstellen, dass die Teuerungsraten in Wittenberg, die Inflation bei 100% lag. Und wenn man täglich, wie sie, 50 Menschen zu versorgen hatte, einmal am späten Vormittag und einmal am späten Nachmittag, brauchte man unglaublich viel Nahrungsmittel. Sie hat verstanden, dass sie das durch Eigenproduktion besser finanzieren kann und hat es im Laufe von 20 Jahren geschafft, relativ unabhängig zu werden vom Wittenberger Markt.
Nun gibt es, ich springe mal kurz, wir kommen dann wieder zurück, irgendwie doch Probleme nach dem Tod Luthers im Hinblick auf die Eigentumsfrage, oder? Denn es ist ja schon ein Unterschied, ob man die Dinge selbst besitzt oder ob sie einem nur dann zur Verfügung stehen, wenn der dazugehörige Ehemann auch lebt. War das nicht eine gewisse tragische Sache?
Es war tragisch von der Rechtslage. Denn eine Witwe zur damaligen Zeit hat keine Erbschaft gemacht. Sie hat das zurückbekommen, was sie in die Ehe eingebracht hat. Die sozusagen, die Morgengabe nannte man das, die Gabe nach ein Brautgeschenk und eine Mitgift. Und sie durfte das bewegliche Habe nutzen. Das war das sächsische Recht. Ein Stuhl und ein Rocken, sagte man. Also eine bewegliche Spindel gehörten der Witwe. Nun war es bei Katharina doppelt schwierig, weil war sie überhaupt eine rechtmäßige Witwe? Sie war ja eine Nonne gewesen. War ihre Ehe überhaupt juristisch gültig? Einen ehemaligen Mönch zu heiraten, war auch nicht im Eherecht Sachsens vorgesehen. Das war noch eine Schwierigkeit. Und dann hatte Luther geschenkt bekommen, dieses große Haus in Wittenberg, das wir kennen als Lutherhaus. Aber er hatte es geschenkt bekommen, nicht sie. Er hat vermutet, dass nach seinem Tod man sie aus dem großen Haus vertreiben wird. Und es gab auf dem Gelände noch ein kleines Haus. Er hat ihr dieses Haus gekauft und meinte, sie könnte nach seinem Tod dort wohnen. Aber Katharina lebte auch auf großem Fuß. Sie konnte es auch organisieren. Und sie hat erkämpft und sich durchgebissen als Witwe, dass sie im Lutherhaus bleiben durfte.
Ja. Ich finde das unglaublich eindrücklich, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen, wie im Moment, um mal hineinzukommen, so in diese ganze Struktur, die uns da begegnet. Und ich merke sehr deutlich, wie fremd auch vieles ist. Und das ist ja auch ein ziemliches Problem, wenn man sich anguckt, wie in der Gegenwart Katharina von Bora teilweise sehr, sehr gefeiert und bejubelt wird. Und wie wichtig es doch ist zu sehen, dass sie doch aus einer ganz, ganz fernen Epoche stammt, die nicht einfach nahtlos so rübergetragen werden kann in unsere Gegenwart und einfach mit dem Etikett Emanzipation beispielsweise versehen werden kann. Wie sehen Sie da diese Spannung zwischen neuzeitlichen, modernen Begrifflichkeiten und der Zeit selbst? Passt das eigentlich?
Wir müssen wissen, wenn wir solche Begriffe wie Emanzipation gebrauchen, dass es unsere Begriffe sind. In der damaligen Zeit gab es eine klare Rollenzuschreibung. Der Mann war für die Außenwirkung und Außenvertretung der Ehe zuständig und die Frau, die eheliche Frau oder auch eheliche Hausfrau nannte man sie, hat im Haus gewirkt, hatte aber nach außen erstmal nichts zu sagen. Und diese Rollen haben auch Luther und seine Frau natürlich eingenommen. Wenn wir sagen Emanzipation, dann hat sie sich aus der Hand des Klosters gelöst und des Weges, der für sie vorgeschrieben war. In diesem Sinne schon. Wenn wir aber fragen, wie haben die beiden miteinander gelebt, dann haben sie völlig in den Rollen ihrer Zeit gelebt. Allerdings muss man auch sagen, Luther hat seine Zeit überschritten, indem er ihr ein Testament geschrieben hat, was zur damaligen Zeit nicht üblich war. Und er hat sie darin zur Alleinerbin erklärt. Er wusste, dass dieses Testament juristisch nicht haltbar ist. Aber er wusste auch, dass er mit seiner Autorität etwas für sie bewirken konnte. Und teilweise hat sie dieses Testament durchgesetzt. Wenn wir sie heute betrachten, müssen wir auch wissen, dass manches an dem, was wir an ihr sehen wollen, von uns in die damalige Zeit hinein implementiert und getragen wird. Wir können uns ja zum Beispiel kaum vorstellen, dass eine Witwe zur damaligen Zeit nicht rechtsfähig war und Vormünder brauchte. Und auch Katharina von Bora als Witwe Vormünder bekam und auch ihre Kinder Vormünder bekam, obwohl die erwachsen waren.
Ja. Wir kommen am Ende nochmal auf diese Problematik zurück. Nun würde ich aber gerne mal von Ihnen einen der Briefe hören. Sie haben mir gesagt, Sie hätten was mitgebracht, dass wir auch mal einen Einblick bekommen in die Art und Weise, wie da geschrieben wird, worum es da geht. Eine ganz kleine Kostprobe.
Ich lese etwas vor aus einem Brief, den Katharina geschrieben hat. Leider haben wir keinen Brief von ihr an ihren Mann erhalten, aber wir haben einen Brief, den sie nach Luthers Tod verfasst hat, an ihre Schwägerin Christina von Bora. Wer wollte nicht billig und betrübt und bekümmert sein um einen solchen teuren Mann, als mein lieber Mann und Herr gewesen ist, der nicht allein einer Stadt oder einigen Land, sondern der ganzen Welt viel gedient hat. Derhalben ich wahrlich so betrübt bin, dass ich mein großes Herzeleid keinem Menschen sagen kann und weiß nicht, wie mir zu Sinn und Mut ist. Ich kann weder essen noch trinken, auch dazu nicht schlafen. Und wenn ich hätte ein Fürstentum oder Kaisertum gehabt, sollt es mir nicht so leid sein, wenn ich es verloren hätte, als unser lieber Herrgott mir und nicht allein mir, sondern der ganzen Welt diesen lieben und teuren Mann genommen hat.
Ja. Dann haben Sie noch einen über Wittenberg, ne?
Ich habe noch einen Brief, den Luther an seine Frau schreibt,
ja,
als er ein Jahr vor seinem Tod auf Dienstreise ist, was er ja häufig war, und ihr schreibt nach Wittenberg, dass er nicht wieder nach Wittenberg zurückkommen will. Meiner freundlichen, lieben Hausfrau Katharina Luthers von Bore, Predigerin, Brauerin, Gärtnerin und was sie mehr sein kann. Solche lustigen Briefanreden hat er immer gehabt. Er schreibt ihr: Liebe Käthe, ich wollte es gerne so machen, dass ich nicht wieder nach Wittenberg komme. Mein Herz ist gegen diese Stadt erkaltet, dass ich nicht gerne mehr da bin. Ich wollte auch, dass du verkaufst Garten, Haus und Hof. So wollte ich meinem gnädigen Herrn, dem Kurfürsten, das große Haus, also das Lutherhaus, wieder schenken. Und wäre es dein Bestes, dass du dich auf das Gut Zühlsdorf setzt, weil ich noch lebe und könnte dir mit meinem Sold helfen, das Gütlein zu verbessern. Ich hoffe, mein Herr würde mir mein Sold folgen lassen, wenigstens noch ein Jahr. Nach meinem Tod werden dich die vier Elemente zu Wittenberg nicht wohlleiden. Darum wäre es besser, wenn wir uns jetzt von Wittenberg entfernen. In Wittenberg geht es so zu wie mit dem Veitstanz. Der Bettler tanzt, die Elzebuben tanzen. Sie haben sogar angefangen, dass die Frauen und Jungfrauen mit bloßen Hintern und vorne bloß tanzen. Und niemand ist da, der sie strafe oder wehre. Und sie spotten Gott, nur weg aus diesem Sodom. Es ist Lex Bach-Scheiße. Kümmere dich darum, dass ich nicht mehr nach Wittenberg fahren muss, weil ich der Stadt müde bin und nicht wiederkommen will, da mir Gott helfe.
Also, meine Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen, es sieht in Wittenberg jetzt wieder besser aus. Es mag all diese Dinge dort noch geben, aber wir geben uns größte Mühe, die Stadt in einem soliden Eindruck zu präsentieren, ne? Sodass es sich auch lohnt, da etwa beim Kirchentag den Abschlussgottesdienst zu besuchen, wenn Sie Interesse dran haben. Aber man kann es sich vorstellen, wie so eine typische mittelalterliche Stadt so doch ihre, neudeutsch würden wir sagen, ihre Ambivalenzen hatte, ne? Ja, eigentümliche Zustände.
Ja.
Wir machen jetzt eine kleine Zäsur mit dem Saxophon. Ja, danke. Das Landeskirchenamt in München, das lag früher an der Maiserstraße. Die Maiserstraße war nach einem Landesbischof, bayerischen Landesbischof, benannt. Dann hat man sich nach einigen Jahrzehnten Gedanken darüber gemacht, wie er sich eigentlich im Nationalsozialismus verhalten hat, und kam im Hinblick auf eine Gesamtwürdigung der Person dazu, dass man nun die Straße umbenennen wollte. Das hat man dann auch getan und es standen verschiedene Vorschläge zur Debatte, die man wählen könnte. Zum Beispiel Dorothee-Sölle-Straße war einer, oder Pringsheim-Straße, weil dort die Schwiegereltern von Thomas Mann ihr großes Stadtpalais hatten, was dann im Nationalsozialismus weggeräumt wurde, um dort so Führerbauten hinzustellen. Das kam beides nicht durch. Man hat sich dann für Katharina von Bora entschieden. Das ging ziemlich schnell und als das soweit war, dass in München die Straße umbenannt war, da brach plötzlich ein Sturm der Entrüstung aus, insbesondere in der Süddeutschen Zeitung, weil man entdeckte oder meinte, zum Ausdruck bringen zu müssen, dass sie ihrerseits nun eine ziemliche Judenfeindschaft verkörpert haben soll und ihren Mann geradezu angespitzt haben soll bei seinen ganzen Ausfällen dem Judentum gegenüber, die ja gerade beim späten Luther, wie Sie wissen, ziemlich massiv gewesen sind. Und da wird immer ein bestimmter Brief zitiert und angeführt vom 1. Februar 1546, den Luther geschrieben hat. Und ich würde Sie bitten, aus dem mal kurz die entsprechende Passage zu präsentieren. Dann würde ich gerne mal mit Ihnen darüber reden, wie denn diese Problematik einzuschätzen ist, die für viele ein ziemlich schwieriges Licht auf Katharina geworfen hat.
Es ist ein Brief, den Luther an seine Frau geschrieben hat. Als er in Eisleben angekommen war, vom 1. Februar, und indem er von der Reise berichtet, seiner Reise von Halle nach Eisleben. Meiner herzlieben Hausfrauen, Katharin Lutherin, Doktorin, Zühlsdorferin, Saumarkterin und was sie mehr sein kann. Gnad und Fried in Christo, meine arme alte Liebe und wie ihr wisst, unkräftige Liebe zuvor. Liebe Käthe, ich bin schwach gewesen auf dem Weg hart vor Eisleben. Das war meine Schuld. Aber wenn du wärest da gewesen, so hättest du gesagt, es wäre der Juden oder ihres Gottes Schuld gewesen. Denn wir mussten durch ein Dorf hart vor Eisleben, da viele Juden innen wohnen. Vielleicht haben sie mich so hart angeblasen. So sind hier in der Stadt Eisleben jetzt diese Stunde über 50 Juden wohnhaftig. Und war es, da ich bei dem Dorf fuhr, ging mir ein solcher kalter Wind hinten zum Wagen ein, auf meinen Kopf durchs Barett, als wollte mir's das Hirn zu Eis machen. Solches mag mir zum Schwindel etwas geholfen haben, aber jetzt bin ich Gottlob wohlgeschickt aufgenommen, dass die schönen Frauen mich hart anfechten. Wenn die Hauptsachen geschlichtet werden, so muss ich mich dran legen, die Juden zu vertreiben. Graf Albrecht ist ihnen Feind und hat sie schon preisgegeben, aber niemand tut ihnen noch nichts. Will's Gott, ich will auf der Kanzel Graf Albrecht helfen und sie auch preisgeben. Ja, dann redet er noch über andere körperliche Dinge, aber die Passage ist so.
Und das, was vor allem aus diesem Brief immer zitiert wird, ist, aber wenn du da wärest da gewesen, so hättest du gesagt, es wäre der Juden oder ihres Gottes Schuld gewesen. Ja. Wie schätzen Sie das ein? Wie kann man damit umgehen? Sie haben ja nun den Gesamtüberblick und es ist ja häufig in unseren Debatten das Problem, dass viele immer nur so ein Zitat rausgreifen und das dann irgendwie zusammenbringen mit dem, was Sie sowieso alles schon mal sagen wollten. Wie passt das zueinander, wenn Sie das jetzt mal aus Ihrer größeren Gesamtperspektive würdigen, in Anführungszeichen, ja, oder einschätzen?
Wir haben kein schriftliches Zeugnis, in dem Katharina sich selber äußert zu den Juden oder indem sie zitiert wird, das und das hat sie gesagt. Dieser Brief ist ja so formuliert, wenn du da gewesen wärst, dann hättest du gesagt. Es gibt keine schriftliche Basis dazu. Wir können nicht sagen, Katharina Luther hat sich so und so über die Juden geäußert. Im Unterschied zu ihrem Mann. Es ist jetzt in dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten und der Vermutungen, dass sie seine Einstellung zu den Juden im Alter geteilt hat und dass sie keine Judenfreundlichkeit gehabt hat, sondern Luthers Spätschriften, in denen er die Vertreibung der Juden anregt, folgt. Luther selbst hat ja eine Entwicklung genommen. Wir müssen es auch im Rahmen seiner Zeit sehen. Ich aus Halle weiß, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Juden aus Halle vertrieben waren. Es hat am Ende des 15. Jahrhunderts überall in Mitteldeutschland Judenpogrome gegeben. Und Die haben zur Vertreibung der Juden und auch zur Konzentration der Juden an bestimmten Orten geführt, wie die Mansfelder Grafschaft, wo die Grafen tolerant waren. Das war an vielen Orten nicht der Fall und es gibt noch heute zum Beispiel in der Markkirche ein judenfeindliches Bild, in der Markkirche zur Halle. Sodass Luthers Judenfeindschaft im Alter nicht zu entschuldigen ist, aber einem theologischen Strom seiner Zeit durchaus entspricht. Ich vermute, dass sich Katharina dort genau hineinbegeben hat und Luthers Sätze auf ihre Weise nachgesprochen hat.
Und wenn Sie das so sehen, hätten Sie ein Problem mit der Benennung der Straße oder halten Sie das für eine politische Überkorrektheit? Zu sagen, nach der Frau wollen wir dann unsere Straße jetzt auch noch benennen. Wie finden Sie so ein, wir haben ja das häufiger, ne? auch im Hinblick auf Luther selbst und Benennungen von Gebäuden mit seinem Namen und Straßenzügen.
Ja, es geht darum, diese Frau in ihrem Gesamtleistung zu würdigen. Es geht darum, sie in ihrer Zeit zu sehen und in ihrer Wirkung und Bedeutung für unsere deutsche Geschichte. Ich bin unbedingt dafür, Straßen nach Katharina von Bora zu benennen und ich freue mich, wenn ein Motorschiff, ein Gemeindehaus oder eben auch eine Straße nach ihr benannt wird.
Ja. Frau Kramer ist auch Reformationsbeauftragte für den Kirchenkreis Halle und für den Kirchentag auf dem Weg, Halle Eisleben.
Ja.
Nicht wahr?
So ist es.
Und das ist im Moment eine ziemliche Herausforderung, das alles so zu präsentieren, dass der ganze Drive, um es mal so zu formulieren, der momentan herrscht, in diesen Jubiläums- und Kirchentagsangelegenheiten auch aufgenommen wird. Was haben Sie denn für einen Eindruck im Hinblick auf den Kirchentag und auf den Kirchentag auf dem Weg? Kommt das Thema Katharina von Bora, Frauen der Reformation, bislang gebührend vor oder muss da noch nachgearbeitet werden?
Ich würde mich freuen, wenn es mehr vorkäme. In Halle, wo ich verantwortlich bin, kommt es nicht vor. Mhm. Aber in Eisleben wird es vorkommen und ich finde es gut, dass es da aufgenommen ist. Es gehört auch mit dorthin. Ich freue mich, dass mit dem Film eine neue Aufmerksamkeit für Katharina von Bora da ist. Ich freue mich, dass das Stadtmuseum in Halle jetzt eine Ausstellung eröffnet, diese Wanderausstellung der evangelischen Frauen in Mitteldeutschland, Frauen der Reformation in der Region. Und ich denke, dass Katharina und auch ihre Zeitgenossinnen noch an mehr Orten und Stellen im ganzen Kirchentagsdrive einen guten Platz hätten.
Ja. Der Ratsvorsitzende der EKD, Bedford Strom, hat ja angeregt, dass man dem Playmobil Luther nun endlich auch eine Playmobil Katharina an die Seite stellt. Das hat er mit dem Chef von Playmobil besprochen. Wir sind ja sehr gespannt, ob das was wird. Denn eigentlich ist das ja nur der halbe Luther, ne? So wie er uns jetzt begegnet.
Ja, man kann ja geschmacklich drüber streiten, ob ein Playmobil Luther angemessen ist. Aber es ist ja auch zu spät dafür, er ist da. Und wenn man ein Playmobil Luther hat, sollte man auch eine Playmobil Katharina dazustellen. Denn die Zeiten, in denen Kirchengeschichtler sagen durften, Luther hätte statt Katharina auch ein Bügelbrett heiraten dürfen, wie Sören Kierkegaard das noch gesagt hat. Es wäre egal gewesen, weil sie als Person keine Rolle spielte, sondern nur als Funktion. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und deswegen bin ich froh, dass kein Bügelbrett, sondern eine Katharina als Playmobil erstellt wird.
Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass niemand fordert, dass man den damaligen Papst oder die Päpste als Playmobil-Figur Luther an die Seite stellt. Dass man sogar, ich nehme auch an, wenn ich Sie so sehe, ich nehme mich hinein, dass man gar nicht so genau sagen kann, welcher Papst das denn nun war und wie der aussah. Da sehen Sie mal, was das für ein Unterschied ist zwischen Zentralgestalten des Protestantismus, die so hochgezogen werden, und dann einer breiten Kontinuität des katholischen Lehramts, das im Papst seine Spitze hat, wo die historische Figur hinter dem Gesamtinstitutionellen womöglich sogar verschwindet. Das ist ein Versuch der Interpretation.
Wir haben natürlich im Unterschied zu Luther bei den Päpsten wesentlich weniger Einblick und Vorstellungskraft. wie sie als Persönlichkeiten gelebt haben, ja. wie sie geschrieben haben, wie sie ihren Alltag bestanden haben. Luther ist ja auch als menschliche Persönlichkeit eine faszinierende Gestalt. Und nicht allein seine Schriften, sondern auch sein Leben, seine Tischreden bringen eine Lebendigkeit, seine Briefe mit dieser Person, sodass es in jeder Generation wieder Menschen gibt, die sich ihm annähern und von ihm etwas lesen und erfahren wollen. Und das haben wir bei den Päpsten nicht.
Dass man die nicht lesen will, ja. Nein. Etwas anderes noch. Es ist so, wenn wir mal den ökumenischen Vergleich haben oder den Vergleich zwischen den Konfessionen, dass ja die Katholiken ihre Heiligen haben. Und es kommt immer wieder vor, dass man im Protestantismus ein bisschen eifersüchtig ist auf diese schönen Heiligengestalten, mit dem Hinweis darauf, dass uns da doch etwas verloren gehen könnte. Und nun ist es so, dass Katharina von Bora auch immer mal wieder aus dem Hut gezogen wird, wenn Bedauern darüber geäußert wird, dass sie nicht heilig ist. Und sie nehmen am Ende ihres Buches dazu ganz dezidiert Stellung und sagen, dass sie das eigentlich auch gut finden, dass sie nicht den heiligen Status hat. Und könnten Sie das einmal erklären? Ich finde das nämlich sehr, sehr sinnig, was Sie da in dieser Passage Ihres Buches entfalten. Also sehr protestantisch gedacht auch.
Es hat die Äußerung eines evangelischen Kirchenhistorikers gegeben, der sagt, Katharina ist ein Geschenk Gottes an uns und es ist angemessen, sie als eine protestantische Heilige anzusehen. Ich bin nicht dieser Meinung, denn wenn wir über Heilige sprechen, dann sind entweder alle Heilige, Kraft der Taufe, in gewisser Weise heilig gesprochen, mit Gott in Verbindung gebracht. Aber wenn wir einzelne Personen rausgreifen und sagen, das sind Heilige und das sind keine Heilige, dann gibt es wieder Gestalten, denen wir zuschreiben, dass sie näher mit Gott verbunden sind als andere. Und diesem spreche ich nicht zu. Außerdem können wir uns nicht ihrer menschlichen Gestalt annähern, wenn wir sie als Heilige ansehen und damit idealisieren müssen. Dann könnten wir dunkle Seiten, die sie auch hatte, oder auch schwierige Charaktereigenschaften, die sie auf jeden Fall auch hatte, nicht implementieren in die Person. Und das würde ihr historisch nicht gerecht werden.
Ich würde gerne ergänzend eben noch Ihren Schlusssatz vorlesen, der das auch nochmal bündelt, was Sie da gerade entfaltet haben. Gerade in dem Mut, den sie aufbrachte, die existenzverändernden Umbrüche ihres Lebens zu gestalten, kann Katharina von Bora als ein Glaubensvorbild angesehen werden und daher Christinnen und Christen ermutigen, in ihrer jeweiligen Zeit und Lebenssituation in der Nachfolge Christi zu leben. Und das ist eben etwas ganz anderes als eine Heiligenfigur. Ein Glaubensvorbild hat ein ganz anderes Potenzial. Sehe ich das richtig?
Das hat das Potenzial, dass ich mich mit dieser Gestalt auseinandersetzen kann und mit ihr in einen Dialog treten, aber sie in ihren menschlichen Größen und Grenzen betrachten kann und das auch in meine Zeit transportieren. Eine Heilige bleibt so, wie sie ist, in ihrer Zeit. Ein Glaubensvorbild kann ich mit in meine Entscheidungen, in meinen Lebensvollzug nehmen und kann überlegen, welchen Mut braucht es bei mir heute. Und das wird ein anderer sein. Keiner von uns wird aus dem Kloster fliehen, sondern es ist ein anderer Gestaltungsmut. Heute notwendig, der ist notwendig und den kann ich überlegen und mit meinen Zeitgenossen bedenken, wenn ich keinen Sockel unter diese Gestalt setze.
Ja. Bevor wir jetzt noch einmal zum Abschluss das schöne Saxophon hören, möchte ich mich erst einmal, Frau Kramer, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hierher gekommen sind und Ihr Buch nahegebracht haben. Ich lege es Ihnen nahe, sie hat es uns nahegebracht. Es ist ein sehr, sehr faszinierendes Unterfangen, was Sie da sich vorgenommen haben. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie das auch in dieser Form hier haben darstellen können. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind und Ihnen danke für die Konzentration. Vielen Dank. Wunderbar.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.